Willkommen zu Wissen macht Gesundheit, deinem Experten-Podcast mit Ruth Bialowons, funktioneller Ärztin, und Corinna van der Erden, Applied Functional Medicine Practitioner und Health Coach. Hol dir wöchentlich das Wissen, Know-how und die Inspiration, um in Zukunft die Stellschrauben für deine optimale Gesundheit zu kennen und optimal zu justieren und dein eigener Health Advocate zu werden. Lass dich inspirieren, es wird sich für dich lohnen.
Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zurück zu unserer nächsten Podcast-Folge. Liebe Corinna, schönen guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen, liebe Ruth. Und wir haben heute auch wieder einen netten Gast und auch dem sagen wir natürlich schönen guten Morgen. Hallo, liebe Jenny.
Hallo, schönen guten Morgen.
Schön, dass du so früh wieder hier mit uns Zeit gefunden hast zu sitzen. Wir haben nämlich wieder Sonntag früh.
Sehr gern, ich freue mich sehr.
Bevorzugte Zeit des Tages, da arbeitet alles noch ganz gut.
Genau, das Hirn springt noch, ne? Wie ein junges Reh. Ja, genau. Ja, wir haben einen super lieben Gast heute, nämlich die Jenny Arnold. Jenny wird gleich einige Sachen zu sich selber sagen. Wir kennen uns tatsächlich über die Ausbildung, die Jenny hat, die Ausbildung, die ich ja mitmache, bei der University gemacht, den Epigenetik-Coach. Und da haben wir uns irgendwann mal getroffen, weiß gar nicht auf welchem, irgendwie so zwischendurch und fanden uns gleich irgendwie gut. Und das hat sich auch nicht geändert. Wir haben schon viel miteinander gesprochen und deshalb freue ich mich total, dass sie heute in unserem Podcast ist und wir so ein bisschen über das Thema oder ein bisschen mal wieder über das Thema Schwangerschaft sprechen können und Vorbereitungen und auch Betreuung während der Schwangerschaft. Erzähl mal, Jenny, was du so machst in deinem beruflichen Umfeld.
Ja, also ich habe so in der Coaching-Arbeit schon vor einigen Jahren gestartet und da ist mir die Epigenetik schon immer wieder begegnet. Deswegen war klar, da werde ich mich irgendwie in der Thematik mal vertieft mit beschäftigen. Und begonnen habe ich schon zuvor mit mentaler Geburtsvorbereitung. Also habe ich schon eine Zeit lang eben auch Frauen in der Schwangerschaft begleitet und eben auch einen Schwerpunkt darauf gelegt, was ist so für die Schwangerschaft noch neben so einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs wichtig zu wissen. Und das waren dann nicht nur die mentalen Themen, sondern auch die körperlichen Themen. Und in diesem Prozess ist immer mehr klar geworden, dass es eben nicht nur darum geht, die Frau in der Schwangerschaft zu begleiten, wenn sie schon schwanger ist, sondern dass man idealerweise schon vor der Schwangerschaft diese Infos weitergibt, also bevor die Frau überhaupt schwanger wird. Und so bin ich dann irgendwann vom Schwerpunkt auch in den Bereich Kinderwunsch gerutscht. Und in diesem Prozess wiederum hat sich dann gezeigt, dass es nicht nur wichtig ist, vor dem Schwangerwerden diese Informationen zu haben, um eine gesunde Schwangerschaft zu ermöglichen, sondern darüber hinaus auch noch die Fruchtbarkeit zu steigern. Also es ist jetzt ja ein ziemlicher Schwerpunkt, dass ich Menschen bei ihrem Kinderwunsch begleite. Ja, das ist ja so meine Hauptarbeit.
Und ich meine, wir sehen ja auch in unseren eigenen Umständen, also Praxis und Coachings und so weiter, super viele Frauen, die nicht mehr schwanger werden können oder wo quasi wirklich eine Schwierigkeit besteht, schwanger zu werden. Hast du das Gefühl, das hat zugenommen?
Definitiv, definitiv. Also die Zahlen steigen massiv. Wenn man sich die Statistiken vor allem aus den letzten 20 Jahren so anguckt, dann ist das massiv gestiegen. Und eben sowohl Frau als auch Mann sind da auch 50% beide betroffen, wenn man so will. Ne? Also es ist nicht nur die Frau, die da immer Schwierigkeiten hat, auch wenn sie hauptsächlich behandelt wird. Ja, und die Zahlen steigen auch immer weiter.
Und gibt es da auch schon Theorien zu? Also gibt es da Theorien, warum das so ist? Was ja. Dahinter?
Also definitiv ist es ein Punkt, dass wir natürlich jetzt in einer Welt leben, die, wie man so schön immer sagt, nicht mehr wirklich artgerecht ist. Also eine Welt, in der wir wahnsinnig vielen Umweltgiften ausgesetzt sind, wesentlich massiver als noch vor 20 Jahren. Das ist egal, ob wir da von Elektrosmog, WLAN und diesem Ganzen sprechen, aber auch Umstände wie Trinkwasserversorgung oder sowas. Das sind alles Aspekte, die da so reinfließen. Genauso wie Massen von Kosmetikprodukten und so weiter. Also wir sind halt einfach extrem vielen Umweltgiften ausgesetzt. Und das Thema Gesundheit hat halt einen anderen Stellenwert bekommen, leider. Und hat sich ein bisschen ins Negative verändert. Und irgendwie ist der Lifestyle so stressgeprägt auf allen Ebenen, dass es halt klar ist, dass die Tendenz daher kommt. Und deswegen ist es im Moment halt eben von der Sichtweise so, dass man davon ausgehen kann, dass es, wenn wir uns nicht alle der Sache besinnen, tendenziell schlimmer werden würde.
Und wenn ich sage, man muss seinen Lebensstil ändern, Corinna.
Ich befürchte auch, und ich wollte da auch kurz, ich wollte nur nicht unterbrechen, aber es gibt ja, also früher und auch in vielen anderen Kulturen ist es ja schon so, dass man halt, also Frauen in der Zeit, wo sie quasi so vorbereitet werden auf die Schwangerschaft oder wo man weiß, sie werden jetzt wahrscheinlich schwanger, schon auch so aufstellt, dass sie gesund sind, also auch in so natürlichen Völkern, weil einem ganz klar ist, dass natürlich ein gesundes Kind am ehesten aus einer gesunden Person rauskommt. Und ich finde das so erstaunlich, wenn man sich unsere Gesellschaft anguckt, weil es sind ja nicht nur die Infertilitätszahlen massiv gestiegen, sondern auch alle chronisch entzündlichen Krankheiten, die eben ja chronisch entzündlich und nicht eben akut sind. Und dementsprechend sich vorzustellen, dass aus einer kranken Gesellschaft genauso viele gesunde Kinder rauskommen. Also ich meine, ich bin nicht so gut, ich mag ja Mathe nicht so gerne, aber da fehlt so der Zusammenhang für mich, den ich da so rein von der Relativitätstheorie ziehe.
Ja, und man muss auch sagen, die Frauen werden ja auch durchaus immer älter, bevor dieses Thema Kinderwunsch aufkommt, also weil ja davor ganz viele andere Sachen passieren, entweder man hat eben nicht den richtigen Partner gefunden oder man ist halt in seinem Werdegang, Karriere und so weiter so drin gefangen, dass das alles irgendwie gar nicht zusammenpasst. Und wenn dann der Moment gekommen ist, jetzt habe ich einen Partner gefunden und jetzt würde ich mich dem Thema gerne widmen, sind ja viele Frauen schon Ende 30, Anfang 40. Und da hat ja sozusagen auch die Fruchtbarkeit vielleicht schon allein aufgrund des Alters, also ich finde mich mit 40 nicht alt, ne? Also ich möchte das auch nochmal sagen, aber nee, eben, wir sind jung, aber trotzdem hat ja da der Körper schon 40 Jahre lang etwas erlebt und ist ja eigentlich über diese Fertilitätsphase, wo man Kinder bekommen hat, früher eigentlich schon 10 Jahre hinaus, ne?
Das spielt ja, doch sicherlich noch. Ich möchte auch noch ganz kurz, bevor ich da, du darfst gleich, aber weil du gesagt hast, der Zeitpunkt, das finde ich ist halt auch so krass, weil wenn man sich mal realistisch überlegt, wie wir aufwachsen, also die erste Zeit, also ich meine, gut, die ersten Jahre im Leben hat man kein Sexualleben, aber in dem Moment, wo man sexuell aktiv wird, wird einem eigentlich ja nur beigebracht, wie man eine Schwangerschaft verhindert. Und es wird einem auch quasi ja suggeriert, und ich meine, in vielen Fällen ist es ist sicherlich auch so, dass wenn das Kind zu früh kommt, das keine gute Situation ist. Das heißt, das gesamte Verhalten und der gesamte Mindset ist darauf eingestellt, dass es bloß zu keiner Schwangerschaft kommt. Und also ich habe jahrelang in Angst gelebt, irgendwie schwanger zu werden. Das war ja jeden Monat, hat man Danke gesagt, wenn man es nicht war. Ne? Trotz all dem Mist, den man getrieben hat mit seinem Körper, damit man es nicht wird. Und dann, so wie die Ruth sagt, dann lernst du jemanden kennen und sagst, okay, jetzt wäre ich in der Phase, wo das passieren könnte. Dann fängt man an zu planen. Ist ja heute auch nicht mehr so, dass man das spontan macht, sondern dann fängt man an zu planen und sagt, okay, hier zwischen diesem Karriereschritt würde ich dann dafür offen sein. Und dann macht man quasi im Kopf von einem Tag auf den anderen und sagt so, und jetzt möchte ich gerne. Und wie der Körper verstehen soll, dass er jetzt 15 Jahre oder 20 Jahre, werd bloß nicht schwanger, werd jetzt mal entspannt schwanger und es ist jetzt plötzlich was Gutes. Wie das stattfinden soll, das stelle ich mir halt auch schwierig vor. Deshalb finde ich auch, das Thema Mindset hat natürlich eine große Rolle in der ganzen Geschichte und auch die Frage, die Signale des Körpers mal zu lernen, zu deuten. Weil, also ich meine, wir haben ja alle Kinder und wenn man das mal so durch hat, also ich kann dir genau sagen, wann ich fruchtbar bin und wann nicht. Man kann solche Sachen ja schon erkennen, aber das wird uns Frauen halt auch gar nicht mehr beigebracht, ne? die Signale des eigenen Körpers überhaupt mal zu lesen.
Ja, also da sind ganz viele Faktoren rein. Evolutionär wäre es ja so, dass der Mann eben auch riechen könnte, ne, wenn die Partnerin soweit ist und einen Eisprung hat.
Wenn also allein sowas aufschmieren würde, dann würde er das vielleicht heute auch noch riechen.
Ja, tatsächlich. Aber dass man eben weiß, es ist was ganz Natürliches. Und diesen Zyklus einer Frau, den nimmt jeder eigentlich sehr natürlich wahr. Und das muss man erst wieder lernen. Ich muss auf einen Punkt eingehen, den du gesagt hast, dass man das alles so plant. Ne? Einerseits stimmt das. Interessant ist aber, ne, also man so in den Lebensphasen, ne, genau, die Frau weiß genau, das passt jetzt in mein Lebensmodell perfekt rein. Da möchte ich schwanger werden. Wenn ich dann aber sage, nimm dir die Zeit, dich dann so drauf vorzubereiten, dass du den Körper und dein Mindset erstmal wieder ausrichtest und optimierst, dann ist es so, naja, da habe ich jetzt keine Zeit für. Ich habe ja jetzt spontan entschieden, es ist jetzt soweit, dann ist das was ganz anderes.
Ja, und da muss ich wirklich auch für alle Menschen, ob Weiblein oder Männlein, aber insbesondere für die Frauen auch mal in die Bresche, also weil Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war genau so. Ne? Ich komme ja auch aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe BWL studiert. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, Kinder zu kriegen. Das war überhaupt nicht in meiner Lebensplanung drin. Und dann hat meine Schwester ein Baby bekommen, also meinen Neffen. Und ich habe dieses Baby gesehen und das war also wirklich abartig, wie als hättest du einen Knopf gedrückt. Und bei mir hat sich hormonell alles verändert und mein Hirn war wie brainwashed. Und es war wirklich, ich will das jetzt. Und es ist völlig egal, ich will das jetzt. Ne? Und das wirklich, ich habe BWL studiert und ich bin immer noch ein super rationaler Mensch. Ne? Und dementsprechend, ich kann das schon verstehen, dass man in dem Moment sagt, ich habe jetzt dafür keine Zeit und meine Uhr tickt und jetzt, und ne, ich habe ja auch nur diesen Slot, aber nichtsdestotrotz, egal in welcher Lebenslage, genauso wie wir sagen, ob krank oder gesund oder, ne, oder wie weit fortgeschritten du quasi in deinem Lebensalter bist, du kannst jeden Tag dein Leben zum Positiven drehen und dementsprechend kann man auch jeden Tag mit der Vorbereitung für eine gesunde Schwangerschaft beginnen und sich halt entsprechend aufstellen. Ne? Also es ist meines Erachtens, es ist nie zu spät und wenn man schwanger ist, kann man auch noch viel ändern. Ne? Es geht einfach nur darum, das anzupacken, was halt relevant ist, in dem Moment, wo man es erkennt. Und das so gut wie möglich zu tun, ohne sich dadurch so in Stress zu setzen, unter Stress zu setzen, dass man halt auch wieder im Grunde negative Konsequenzen davon trägt. Jetzt erzähl mal.
Genau, was machst du denn da eigentlich, Jenny? Also lass uns doch mal überlegen, oder ich glaube, das könnte die Hörer und Zuschauer tatsächlich sehr interessieren. Also worauf kann man denn achten, wenn man sich jetzt überlegt, so ich will jetzt schwanger werden, was sind so die Key Points, worauf guckt ihr so? Und ich würde auch dann nochmal sagen, wir gucken auch nochmal, was die Männer so machen können, weil es hängt ja irgendwie immer an der Frau. Ja? Die Frau will schwanger werden und dann muss die Frau jetzt das und das tun und das machen und wird durch die Mühle geschleift. Es gibt ja noch so einen 50% zweiten Part, ja? Der irgendwie auch mit der Sache fast nichts zu tun hat, bis auf gewisse...
Die 50% ist ja auch eigentlich viel weniger als die Hälfte, also deshalb...
Ich weiß auch nicht. Aber lass uns das mal beleuchten. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Und damit wir auch mal konkret in Ideen kommen, worauf achtest du? Erzähl mal, wie läuft das so ab?
Ja, also bei uns ist es so, dass wir tatsächlich die Voraussetzungen schon stellen, dass wir sagen, es kommt nicht eine Frau alleine, sondern das Paar kommt zu uns. Also wir begleiten nur, wenn sich Frau und Mann als Paar dafür bereit erklären, beide sich dem Programm, wenn man so will, zu unterziehen. Das ist der erste Punkt. Und jetzt ist natürlich die Tendenz groß, dass zu uns eher Paare kommen, die jetzt wirklich auch Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden. Das sind die Paare, die jetzt so einen gewissen Schmerz schon spüren, die irgendwie einen gewissen Zeitraum es versucht haben und es klappt nicht, die vielleicht auch schon eine Kinderwunschbehandlung in der Kinderwunschklinik ausprobiert haben, je nachdem, und die einfach spüren, so geht's nicht, ich brauche eine andere Antwort. Das sind so die häufigsten Fälle. Weniger sind es tatsächlich die Paare, die einfach sagen, wir haben uns bewusst dafür jetzt entschieden, wir möchten wissen, wie können wir uns gut vorbereiten, hast du ein paar Tipps? Das sind leider noch die wenigeren Paare, okay, die kommen. So, und diese Paare kommen dann also zu uns und dann gibt es so ein paar Tests, die wir häufig durchführen. Also mal ganz banal damit angefangen, dass wir in ein Gespräch gehen und einfach erstmal so ein paar wichtige Fragen klären, wie schlaft ihr, wie viel Stress habt ihr im Leben, wie viel bewegt ihr euch, wie viel trinkt ihr, wie ernährt ihr euch, wie ist die Qualität der Nahrung, seid ihr viel auf Reisen und so weiter. Das ist eigentlich so erstmal so ein ganz umfangreicher Fragebogen, mit dem es startet. Und da lässt sich dann natürlich schon mal so einiges rauslesen. Da lässt sich ja schon mal erkennen, okay, da und da ist der Lebensstil gegebenenfalls schon mal ein Einflussfaktor für die Fruchtbarkeit und für die Gesundheit. Man muss halt immer dazu sagen, Fruchtbarkeit ist letztlich Ausdruck von Gesundheit. Wenn es also irgendwie an der Fruchtbarkeit nicht so ganz, also wenn es mit der Fruchtbarkeit nicht so ganz klappt, ne, mit dem Schwangerwerden, dann ist klar, dass irgendwas an der Gesundheit hakt. Also ist die Unfruchtbarkeit ein Symptom. Mhm. Und dieses Symptom ist also nichts, was ich jetzt bekämpfen muss, sondern ich muss dann eben die Ursache finden. Und das schaffe ich, wenn ich in erster Linie erkenne, welche beiden Individuen sitzen hier vor mir. Ein wichtiger Punkt ist tatsächlich auch die Partnerschaft. Also auch das gucken wir uns an, denn das wird total unterschätzt und viele fühlen sich da schnell angegriffen. Unsere Partnerschaft ist top, wir wünschen uns ein Kind, wir haben gerade geheiratet, was willst du jetzt hier wissen? Aber das ist ein Punkt, den wir uns angucken. Und da geht es eben nicht darum zu sagen, irgendwas bei euch läuft total schief, sondern es sind kleine Faktoren und da kommen halt häufig dann auch erste Ängste hoch, Glaubenssätze, Themen, die so das Mentale dann auch angehen. was wir dann uns angucken. Und im nächsten Schritt gibt es halt diverse Möglichkeiten, wenn wir individuell sehen, was braucht das Paar, gibt es Tests wie genetische Prädispositionen, also Gentests, in denen wir sehen können, wie ist vielleicht ein erhöhter Nährstoffbedarf, wie laufen die Stoffwechselprozesse, wie können wir da eingreifen. Je nachdem, und da wird es dann schon individueller, wie wir halt gucken müssen, ist eine Darmanalyse vielleicht mal ein Thema, also Mikrobiom schauen. Je nachdem kann auch eine Schwermetallbelastung ein Thema sein, was man sich anguckt. Ja, und so geht es dann weiter, ne? Die Zellmembran, also Zellanalyse ist ein wichtiger Punkt. Also eigentlich alles Themen, die beim Frauenarzt in der Regel nicht so wirklich getestet werden.
Das läuft hinten, das fällt total hinten runter, ne? Also ich kann dich da nur bestätigen und finde das einfach total großartig, das auf der Art und Weise zu beginnen. Weil wenn wir in der Praxis Frauen sehen, die sich in Kinderwunschbehandlungen befinden und oftmals kommen die ja leider nicht, bevor sie dahin gehen, sondern erst, wenn die fünfte schon dann schiefgelaufen ist, zu uns und sind natürlich entsprechend verzweifelt und völlig fertig, weil auch diese Hormonbehandlungen natürlich eben kein Spaß sind und auch nicht mal eben so, naja, dann mache ich halt mal so eine Hormonbehandlung, sondern ich zwinge ja mit den Hormonen den Körper in einen Zustand, den er von selber ja nicht wollte, aus Gründen, die keiner untersucht hat. Und dann machen wir so ganz banale Tests, so wie du das gerade gesagt hast, gucken nach Nährstoffen, erstmal so die ganzen Basics. Und die meisten von den Frauen sind komplett leer. Komplett leer und komplett entzündet. So. Und erstaunlich ist ja dann, wenn man diese Sachen dann adressiert und das Mindset stimmt und der Partner stimmt, schwupps, ja, kommt dann da eine Schwangerschaft bei raus, weil man den Körper in die richtige Richtung begleitet hat. Aber warum macht man das dann nicht vorher? Also so eine Kinderwunschklinik hätte aus meiner Sicht definitiv die Aufgabe, die Menschen über alle Möglichkeiten aufzuklären. Aber Patienten berichten mir, wenn die da hingehen und sagen, ich hätte gerne mal meinen Omega-3-Index bestimmt und Frau Bialowons hat auch noch gesagt, ich soll mal Mikronährstoffe, dann sagen die, ja, ist ja alles Humbug.
Ja, oder weißt du noch, also genauso Sachen wie Schilddrüsenfunktion. Ne? Das sind wirklich, ich meine, dass vielleicht der Arzt nicht auf Nährstoffe berät, ne? Das verstehe ich zwar auch nicht, aber ist einfach nicht unser Modell, aber das so Basics abgeprüft werden, wie Blutzuckerregulation, Schilddrüsenfunktion, Entzündung. Genau, ne? Genau, Entzündung, damit eben der normale Stoff, der Stoffwechsel funktioniert, damit überhaupt mehr Stoffwechsel stattfinden kann, damit ein komplett neuer Mensch gebaut werden kann, der dann blöderweise aus Nährstoffen besteht. Und da kämen halt dann wieder die Nährstoffe ins Spiel. Ne? Also ich meine, man macht den ja nicht aus Luft. So ein Lebewesen aus Eiweiß und Fett macht man halt nicht aus Luft. Ne? Aber nichtsdestotrotz, es ist so eine groß vergebene Chance. Und ich finde halt, natürlich ist es total wichtig, dass es diese Kinderwunschkliniken gibt. Aber ich halte das für fahrlässig, so wie die Ruth gesagt hat, zu ignorieren, dass der Körper aus einem gewissen Grund kein Kind macht. Ganz häufig werden ja organische Gründe werden ja ausgeschlossen. Ne? Und dementsprechend, wenn der Körper aus irgendeinem Grund sagt, es macht keinen Sinn, ein Lebewesen zu kreieren in dieser Situation, dann muss man doch dem Körper das geben, was er dafür braucht oder das nehmen, was ihm im Weg steht. Aber einfach zu sagen, wir tricksen dich jetzt so lange aus, bis du es zulässt und dann gehen wir davon aus, dass das, was rauskommt, gesund ist. Und du danach auch gesund bist. Das halte ich für grob fahrlässig.
Also es ist absolut grob fahrlässig. Und vor allen Dingen das, was danach passiert, auch an psychoemotionalen Dingen mit dem Kind, was Kinder dann über die Reflexintegration oder Nicht-Integration erleben, ne? das macht was mit unserem Nervensystem. Und ich finde, was vielen bei uns immer ganz gut hilft, ist, wenn man denen wirklich die Entitäten des Nervensystems erklärt und sagt, pass auf, im Krieg wird halt keiner schwanger. Ja, wenn du dich die ganze Zeit im Krieg befindest und dein Körper kämpft und kämpft und kämpft und braucht alle seine Reserven für die Funktionen, dann wird er sich nicht für ein Baby entscheiden, weil das ist ja eine zusätzliche Belastung, die im Krieg ja möglicherweise den Tod nach sich zieht. Ja, jetzt mal ganz salopp gesprochen. Drastisch gesprochen, im Krieg wird man nicht schwanger. Auf der Flucht bekomme ich kein Baby. Ja? So, in manchen Fällen passiert das natürlich, aber eigentlich nicht. Da hat der Körper
ja, wobei das tatsächlich viele dann sagen, ne? Ja. Das passiert ja immer wie ja, klar, weil die Natur versucht, Leben zu erhalten.
Das genau, ist ja, das wir ist, wollen ja das überleben.
Genau, ne? Also es geht ja nicht um uns als Einzelindividuum. Und das darf man nicht vergessen. Die Natur lässt es schon zu, dass da neues Leben auf die Welt kommt. Aber das hat einen Preis. weil der Natur ist es dem Kunden völlig egal, wie es der Mutter danach geht. Ne? Und der Natur ist es auch egal, wenn man mal ganz hart spricht, ob das Individuum, was auf die Welt kommt, völlig funktionsfähig ist. Also für die Existenz der Rasse, der Menschheit, ist es lediglich notwendig, dass das, was auf die Welt kommt, sich wieder fortpflanzen kann. Und dann, ja, und dann ist der Zweck erfüllt. Aber das ist doch nicht das, worüber wir sprechen. Wir wollen doch eine Mutter, die eine gesunde Schwangerschaft durchleben kann, weiterhin eine gesunde Partnerschaft hat, hoffentlich, während und nach der Schwangerschaft, und ein Kind hat, was mit den bestmöglichen Voraussetzungen auf die Welt kommt. Und dass man das nicht mit Gewalt erreicht, das ist völlig logisch. Und selbst wenn die Schwangerschaft eben spontan und entspannt und ohne künstliche Hilfe zustande kommt, ist es trotzdem ein massiv energie- und nährstoffaufwendiger Prozess. Und nichtsdestotrotz, nicht umsonst kriegen die Leute nach den Schwangerschaften in der Regel autoimmune Schübe oder werden Autoimmunerkrankungen entdeckt und solche Dinge. Ne? Weil das einfach ist eine Riesenbelastung. Und die Mutter muss auch noch einen Fremdkörper in sich tolerieren über Monate. Ne? Für das Immunsystem ist das eine Riesenaufgabe. Also dementsprechend zu helfen, dass der Körper ausgestattet ist mit dem, was er braucht und nicht ständig durch Sachen getriggert wird, sodass das Immunsystem auch sagen kann, okay, da ist jetzt ein Fremdkörper, aber der gehört irgendwie zu mir, alles in Ordnung, das wäre schon echt schlau.
Ja, also was braucht man denn jetzt? Also, ja, erzähl. Was braucht man denn jetzt? So, nehmen wir mal an, jetzt hört jemand zu, der plant jetzt quasi in Kürze schwanger zu werden. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem konkret?
Ja, in Kürze ist natürlich manchmal schwierig zu sagen. Manchmal gibt es diese Fälle. Ne? Es gibt, gerade wenn wir uns jetzt sowas wie die Ernährung angucken und jemand äußert, dass er vegan lebt, ne, dann ist ja häufig jedem Veganer bewusst, okay, Vitamin B12 sollte ich vielleicht supplementieren. Was darüber hinaus aber vielleicht auch noch wichtig ist, hat keiner präsent. Wenn jetzt jemand mir zum Beispiel sagt, ich lebe vegan, ich supplementiere aber nichts in Richtung Cholin oder sowas, ne? Dann kann ja schon keine Zelle wirklich gebaut werden, weil das halt einfach ein wichtiger Bestandteil ist, der fehlt. Dann weiß ich schon, okay, das können wir vielleicht relativ schnell lösen, das Thema. Ansonsten, also klar, und das ist die gesamte Ernährung, man muss es immer individuell betrachten, ne? Dann sind halt Nährstoffelemente, wie jetzt Cholin ist halt eins davon, verschiedenste Vitamine, die man da benötigt. Natürlich sind B-Vitamine da wichtig, damit der Methylkreislauf gut laufen kann. Es ist wichtig, Vitamin D sich anzugucken, dass man auch da ausreichend versorgt ist. Ja, und natürlich ist auch das Thema Lebensweise und den Stress zu reduzieren einfach ein ganz großer Faktor. Also wie du es gerade schon gesagt hast, Ruth, vorhin, ne, dass der Stress da einen riesen Einfluss hat, ob es überhaupt klappen kann, ist ein ganz natürlicher Prozess. Wie du sagst, der Körper schützt sich und sagt, in diesem Stresszustand kann ich und möchte ich nicht schwanger werden. Das ist so der erste Punkt, genau. Und entsprechend ist es also ein Mix daraus, dass man den Nährstoffhaushalt wieder herstellt. Das kann halt je nachdem unterschiedlich lange dauern. Ich habe jetzt eine Frau wieder gehabt, die hat so eine Kinderwunschbehandlung in einer Kinderwunschklinik hinter sich. Wenn ich das dann höre, dann sage ich immer gerne, ja, dann schick mir doch mal alles, was du so an Werten bekommen hast. Du hast ja eine Hormonersatztherapie bekommen. Dann hast du ja wahrscheinlich irgendwie so eine Übersicht, wie so dein Hormonstatus war. Nein, wurde leider gar nicht vorher bestimmt. Da bin ich natürlich dann immer sehr irritiert und denke, gut, also man kann ja jetzt nicht, ohne jemals, ne, sich den Hormonstatus mal angeguckt zu haben, einfach mal behandeln. Und entsprechend kommt es deswegen sehr darauf an, wie individuell jetzt der Bedarf ist. Und da gehen wir dann so einzeln drauf ein.
Also super cool. Also sehen wir auch, Hormonstatus bestimmen halten die meisten nicht für relevant. Ja. Interessant ist auch, dass ganz, ganz viele Patientinnen auch, also es lässt erkennen, dass auch Ärzte überhaupt keine Ahnung haben, wie so ein Steroidhormon Stoffwechsel überhaupt funktioniert. Also die haben dann von dem Wert Pregnenolon noch nie etwas gehört und das lässt mich dann immer so ein bisschen, ich kriege da so eine Gänsehaut, weil ich mir so denke, okay, ich stopfe hier so eine Frau mit echt krassen Hormonen voll und stimuliere irgendwelche Eizellen und lasse dann irgendwas da, ne, so. Aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie biochemisch der Stoffwechsel abläuft. Das finde ich hart, ja, finde ich also ja. Krass.
Das und dann muss man, finde ich, ja auch wirklich noch dazu sagen, dass ja ganz häufig, also ich meine, das haben ja viele auch gehört, der Begriff Östrogendominanz, der halt vielen unserer Ziele, nicht nur dem Thema Fruchtbarkeit im Wege steht, aber auch das Thema Xenoöstrogene. Das ist halt, natürlich können wir den Hormonstatus bestimmen auf bessere oder schlechtere Art und Weise. Und natürlich macht es total Sinn, sich auch den Hormonstoffwechsel anzugucken. Aber wenn ich eine Frau vor mir sitzen habe, die nicht schwanger werden kann, bei der ich aber auch schon visuell sehe, dass das gleich, man kann ja an dem Körperbau schon sehen, dass gewisse Hormonungleichgewichte da sind und dann vielleicht wirklich einfach auch mal unterstützen, dass eben die hormonellen Einflüsse von außen nicht so groß sind. Dann sind wir wieder beim Thema Toxizität und sowas. Das ist einfach ein riesenwichtiges Thema und ich kann total verstehen, dass das in der Arztpraxis nicht stattfinden kann, weil ich selber aus meiner Erfahrung sagen kann, wenn ich das den Frauen erkläre, das ist nicht was, wo man sagt, ach ja, guck mal, ich gebe dir mal eine Liste, mach das jetzt mal. Das dauert, bis man das verdaut hat und verstanden hat. Und da kommen viele Fragen auf und viel Unsicherheit. Aber dass man es zumindest anspricht und dann auf Bücher verweist oder an Coaches, die solche Dinge übernehmen können, würde ich für unglaublich wichtig halten.
Mhm, wär auf jeden Fall eine super gute Maßnahme, weil ich glaube auch, dass es eben in Zusammenarbeit mit verschiedenen Spezialitäten sozusagen oder Spezialisten am Ende des Tages die Lösung bringt. Ne? Nicht einer alleine bringt die Heilung, der Arzt meistens ja eh nicht. Und das ist einfach, das liegt schon im Sinne, im Wort der Sache. Da gibt es ja nur Symptomunterdrückung. Ne? Man versucht, das Symptom zu unterdrücken. Ja, Katastrophe.
Ja, also ich gehe teilweise so weit, jetzt sehe ich ja eben immer mal wieder Paare, die jetzt auch schon eine ziemliche Reise manchmal hinter sich gebracht haben. Ich gehe so weit, dass man denen das auch ansieht. Also nicht nur generell so einen Hormonstatus, sondern man sieht einfach ganz schnell an der Haut und an wie so das Gesicht und wie das alles so ist und auch im Verhalten teilweise merkt man, dass die diese Behandlung hinter sich gebracht haben. Ja, und das finde ich einfach erschreckend.
Also,
ja, ne? Ja, genau. Ja,
nicht nur an der einzigen Stelle, ne?
Also. Definitiv. Also das verändert sich körperlich tatsächlich sichtbar, plus eben auch das Mentale. Also auch, und das unterschätzt man eben auch. Das ist ja auch so ein Punkt, dass man wirklich nicht weiß, wenn das Kind dann da ist, dann hat man diese ganzen Themen und die Belastung ja weiterhin. Und irgendwie gehen die Leute davon aus, dass es normal ist. Ich weiß nicht, so Sätze wie jedes Kind bedeutet der Verlust mindestens eines Zahns oder so. Ja. So klassische Sachen, wo man immer weiß, dass, ja, das passiert halt, das gehört halt dazu. Eine Frau wird dann halt weniger schön am Ende, ne? Weil sie verliert dann ganz viel so. Also so nach dem Motto, ne? Ja, und das verstehe ich nicht, dass man davon ausgeht schon, dass es völlig normal ist. Ich hatte eine Freundin, die ist mit Zwillingen schwanger gewesen. Mit Zwillingen, da vermutet man, wenn man sie sieht im sechsten Monat, dass da jetzt hier so wirklich eine Riesenfrau kommt. Und die war nur noch ein Strich. Es war nur noch ein Strich und dieser riesengroße Bauch, diese Kugel, die war vollkommen unterversorgt. Vollkommen. Und da hat sich niemand drum gekümmert.
Ja, aber auf der anderen Seite ist ja nicht nur, also ich meine, in dem Moment hast du es ja sichtbar, Unterversorgung. Aber du hast ja auch wirklich die Frauen, die offensichtlich kalorienmäßig nicht unterversorgt sind, aber nährstoffmäßig eben. Und das ist ja das ist ja die Krankheit unserer Zeit, dass wir sagen müssen, wir leben im totalen Überfluss. Makronährstoffseitig, also Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate, Energie haben wir ausreichend, aber es fehlen die Mikronährstoffe. Und wenn man sich überlegt, was der Körper tun muss im Rahmen einer Schwangerschaft, dann ist es ein extrem mikronährstoffabhängiger Prozess. Weil natürlich muss da ein Mensch gebaut werden aus eben Eiweiß und Fett. Aber dieser Mensch, der da gebaut wird, jeder Bauprozess ist ein eiweißabhängiger Prozess. Das heißt, wir brauchen Enzyme, die Enzyme haben Kofaktoren. Das sind Nährstoffe, die wir da brauchen. Und wenn wir die nicht ausreichend zuführen und die Mutter nur noch ein Schatten ihrer selbst ist und der Mutter danach ein Zahn rausfällt, ja, warum fällt der Zahn raus? Weil eben die Mineralien nicht ausgereicht haben, ne? Und der Körper dann plötzlich auf die eigene Substanz drückt. Und dann kriegen die Frauen brüchige Knochen und haben danach das nächste Mal, wenn sie gehoben haben, einen Nabelbruch. Ne? Wo man dann sagt so, wie kommt das denn? Ne? Das ist völlig unlogisch. Und das ist, ich finde das schlimm. Aber weil es ist ein total natürlicher Prozess. Und wir haben ihn durch die Planerei abstrakt gemacht. Aber eigentlich ist es völlig logisch, wenn ich was bauen will, brauche ich Bausteine. Wenn ich was kochen will, brauche ich Zutaten. Und wenn ich ein Kind machen will, dann brauche ich Nährstoffe. Und natürlich den Mindset, der das überhaupt zulässt.
Und vor allen Dingen auch nochmal, ich finde es nochmal, ich greife es nochmal auf, weil aus unseren alten Podcasts ja die Leute, da kommen ja lustige Sachen bei raus, wenn man so Schnipsel rausschneidet und die bei TikTok hochlädt. Und die Leute glauben dann, also wir haben dann in einem Reel gesagt, dass die Hirnreife des Kindes halt von der ausreichenden Versorgung der Mutter mit Nährstoffen abhängt und so weiter. Und dann kann man sich vorstellen, was die Leute da so kommentieren. Ja, ich habe nur Currywurst-Pommes gegessen, mein Kind ist jetzt im Gymnasium. Ja, da muss man halt leider sagen, sorry, aber das ist zu kurz gegriffen. Ja, vielleicht ist das Kind kurzfristig jetzt noch auf dem Gymnasium, aber frag mal mit 30, ist es dann fruchtbar? Hat es dann eine Autoimmunerkrankung? Ist es dann übergewichtig? Hat es eine Schlafstörung? Hat es eine psychiatrische Erkrankung? Hat es eine Depression? Kann es überhaupt Leistung bringen? Ist es infektanfällig? Hat es so Long-Covid gekriegt, weil davor alles durcheinander geraten war und so weiter und so fort? Und die Sichtweise auf die Dinge ist einfach viel zu kurzfristig. Wir glauben immer, dass alles, was wir heute machen, einen Einfluss morgen hat, aber langfristig nicht. Und das ist halt einfach so, ich sage das jetzt dumm, das ist einfach hohl, weil am Ende des Tages das ganze Leben ja noch vor einem liegt. Das heißt, wenn meine Mutter in der Schwangerschaft raucht, dann wird am Ende des Tages das Kind auf jeden Fall vulnerabler oder verletzlicher sein für Dinge, die mit entzündlichen Prozessen zu tun haben.
Punkt. Definitiv, ja. Und ich versuche das wirklich, ich bin ja immer gerne mit meinen Lego-Beispielen, ne? Aber wenn ich halt eine Box dreckige Lego-Steine habe, dann kann ich daraus trotzdem ein Auto bauen. Aber es wird halt ein dreckiges Auto sein. Ne? Und dann kann ich immer noch sagen, ich habe trotzdem ein Auto gebaut. Ja, klar, da ist es. Aber es ist halt jetzt ein dreckiges Auto. Und vielleicht kommt das dreckige Auto durchs Leben. Ne? Vielleicht findet es einen Käufer, der findet das ganz in Ordnung und der benutzt es glücklich und ist happy. Aber vielleicht steht es halt auch in der Ecke und keiner will es haben. Und irgendwann schmeißt irgendein Kind gegen die Wand, weil, ne? Und dann ist es kaputt. Und so muss man sich, natürlich, es sagt niemand, dass da nicht ein funktionsfähiges Lebewesen rauskommt. Aber wenn ich möchte, und das ist doch eigentlich das, was wir alle möchten, gesunde Kinder auf die Welt bringen. Nicht, also für die Kinder, aber auch für uns selber. Ne? Und dementsprechend ist das diese Diskussion, ob man sich jetzt gesund ernähren sollte und ob man, das finde ich völlig, also völlig unsinnig. Das ist völlig unsinnig.
Das ist indiskutabel. Das ist indiskutabel. Sollte ich rauchen während der Schwangerschaft? Nein. Sollte ich Alkohol trinken während der Schwangerschaft? Nein. Es ist doch total einfach.
In Köln kriegst du direkt nach der Entbindung kriegst du erstmal ein Glas Sekt, weil es ja angeblich die Milchproduktion steigert. Also ist mir tatsächlich passiert, ich hatte ja einen Kaiserschnitt. Und dann haben sie mir ein Glas Sekt gegeben nach der Entbindung und haben mich liegen lassen, ohne Wasser, mit dem Sekt. Also ich habe es nicht getrunken, habe es dann einfach ignoriert, weil ich nicht streiten wollte. Und dann haben sie mich liegen lassen, mit den toten Beinen da, ne? Baby auf dem, haben mich vergessen, ohne Wasser und ohne Piepser, bis ich dann irgendwann nach Stunden ein Schluck Sekt getrunken habe, weil ich wäre bald verdurstet, ne?
Das ist kriminell. Also ich finde das immer ganz interessant, wenn Eltern dann auch immer sagen, oh, ich würde für meine Kinder sterben. Ja, das tust du. Das tust du auf bestem Wege gerade. Und ich mir immer die Frage stelle, nein, lebe doch für dein Kind. Würdest du vielleicht für dein Kind leben? Das ist doch der viel spannendere Teil. Das würde aber eben bedeuten, dass du deine Lebensweise entsprechend auch anpasst.
Ja. Jetzt lass uns mal nochmal, weil wir schon so weit sind. Aber erzähl mal, wie ist es deiner Erfahrung nach mit dem Thema Männer? Was sehen die so als ihre Aufgabe in der Vorbereitung der Schwangerschaft?
Ja, leider ist der größere Anteil der Männer so, dass sie da nicht so viel Aktie drin sehen, warum auch immer. Also die sehen nur den mechanischen Teil an der ganzen Sache.
Ach so, nennen wir das jetzt.
Ja, genau. Und da wird.
Der Mechaniker.
Ja, genau.
Der mechanische Teil. Aha.
Da muss ich mal wieder ran. Ne? Also das ist tatsächlich ein Thema. Ehrlich gesagt höre ich viele Männer, die irgendwann beichten, dass die Frau einen Kinderwunsch entwickelt hat, der Mann aber noch gar nicht. Ne? Das ist schon mal das erste mentale Thema. Und dann wird einfach vollkommen unterschätzt, dass der Mann auch seine Bausteine weitergibt und auch seine Genetik und eben darüber hinaus auch seine Epigenetik. Das heißt, auch der Mann gibt einen riesengroßen Teil über die Spermien weiter ans Kind. Also auch der Mann muss sich einer bestimmten gesunden Lebensweise unterziehen, muss seine Ernährung betrachten und muss einfach genauso viel tun wie die Frau. Keinen Funken weniger. Und das wird komplett unterschätzt. Deswegen ist es bei uns ja auch Bedingung zu sagen, Frau und Mann müssen gleichermaßen zu uns kommen. Weil es einfach dazu gehört. Und ich finde es auch immer ironisch, also ich gucke mir dann ja auch immer gerne mal so Reportagen an aus den Kinderwunschbehandlungen, das interessiert mich immer. Es gibt häufig zum Beispiel tatsächlich dann auch von einem Spermiogramm hat man festgestellt, der Mann ist der Schuldige. Das, niemand ist schuld, aber ne, man sagt es ja immer so, ist derjenige, an dem es liegt. Und dann kommt so ein Kameraschwenker und dann sieht man die Frau, die sich eine Spritze setzt und so einen Haufen Medikamente nimmt. Obwohl ja gerade bekannt geworden ist, dass es an der Lebensweise und an der Gesundheit des Mannes liegt. Und der macht einfach nichts. Und das ist für mich ein großes Fragezeichen. Also da denke ich, wie soll das funktionieren?
Und der Mann steckt dann sein Handy in die Hosentasche und sagt,
Corinna, sag
mal, ja, ich hab dir jetzt geholfen.
Da kriegen wir wieder Shitstorm.
Es ist jetzt nicht mehr wichtig, dass ihr fit seid. Ihr könnt ruhig frittiert werden von meinem Handy, weil da kommt jetzt Hilfe.
Ja, aber Jenny, das ist tatsächlich, also ist tatsächlich ja ein Riesenthema. Also ich habe mich mit meinem Mann über die Sachen auch mal unterhalten, also weil es einfach ja so spannend ist. Wir kriegen ja die, ich sage das jetzt mal, die Insights der männlichen Sichtweise kriegen wir ja gar nicht so transparent dargestellt. Ja, also mit Frauen kann man darüber reden, die erzählen solche Sachen auch. Aber wenn es darum geht, dass ein Mann eben derjenige ist, wo die Spermienqualität eben darüber entscheidet, dass die Frau nicht schwanger wird, darüber wird nicht gesprochen. Ja, weil das ganz offensichtlich ein Thema ist, was mit einer sehr großen Peinlichkeit und Scham besetzt ist. Ohne jetzt, also es gibt ja gar keine Schuldzuweisung, aber es gibt ja ein Problem. Und darüber wird aber nicht gesprochen. Und dann wird quasi alles so Kuddelmuddel gemacht. Man ist da in der Kinderwunschklinik und eigentlich wird die Frau behandeln. Ne? Weil der Mann gibt das Sperma ab. Das ist jetzt nicht so ein schwieriger Akt, glaube ich. Und dann am Ende des Tages wird mit dem Sperma irgendwas getan, aber der Frau ja implantiert. Und die wird dann da hormonell drauf eingestellt. Und dann ist der Mann raus aus der Nummer. Ne? Und das finde ich halt, da wird wirklich ganz und gar nicht drüber gesprochen, selbst unter Freunden nicht wirklich. Ne, weil das ein ganz schambesetztes Thema ist. Wenn der Mann sich nicht fortpflanzen kann, ist ja auch wirklich evolutionär betrachtet eigentlich, braucht man ihn dann ja nicht mehr wirklich.
Ja, aber was ich so krass finde, ist das doch eigentlich, also ich meine, wenn es an der Spermienqualität liegt, die Männchen da, die werden ja nachproduziert. Mhm. Also dementsprechend macht es doch total, also schon logisch total Sinn, wenn das, was gerade da ist, nicht so funktionsfähig ist, das sinnvoll zur Verwendung zu bringen und dann neue zu machen, die eine bessere Chance haben, ja, genau. Denen man ein besseres Setting bietet.
Und man, ne, kann sie ja regenerieren, ne? Das ist ja so, ja, krass. Also,
genau. Ne? Also da, für die Männer ist es irgendwie, scheint es so ein Potenzthema zu sein. Ne? Also es hat immer direkt was mit der Männlichkeit zu tun, wenn sie diese Aufgabe nicht erfüllen können. Mhm. Und es ist der größte Motivator für uns, den Männern sagen zu können, pass auf, wenn du dich an den und den Plan hältst und wir sehen uns in circa 70 bis 80 Tagen nochmal, dann kann es sein, dass das Ganze schon ganz anders aussieht. Also es ist wirklich eben die große Chance für die Männer, das einfach wiederherzustellen und dann auch in einem Bild selbst schwarz auf weiß sehen zu können, dass es auch einen Effekt hatte, das Ganze umzusetzen. Das ist manchmal noch ein bisschen einfacher als bei den Frauen, obwohl man bei denen das natürlich dann auch sieht.
Und was sind da so die allgemeinen Empfehlungen? Kann man was Allgemeines sagen? Was sind so die wichtigsten Dinge?
Ja, bei den Männern geht es auf jeden Fall auch darum, dass sie eben so Umweltgifte meiden, wo sie können, weil, wie ihr das schon angesprochen habt, sowas wie Handy in der Hosentasche ist so ein ganz einfacher Punkt. Die sollten genauso auf die Ernährung achten, beziehungsweise generell so ein Schutz vor WLAN. Und ich sage schon immer, Männer, die dann auch irgendwie den ganzen Tag im Büro sitzen, je nachdem kann es mal sehr sinnvoll sein, so eine Blaulichtfilterbrille irgendwie einzusetzen. Das sind so Tipps, die man, glaube ich, ganz gerne mal umsetzen kann. Also da ist ja nicht viel zu tun. Das optimiert den Schlaf, dass sie vielleicht auch zu einer geregelten Zeit mal schlafen gehen. Das sind so eigentlich so die grundlegenden Sachen und dann ist es wie bei der Frau, das ähnliche Prinzip, es geht um die Ernährung. Es geht einfach darum zu schauen, hör mit dem Rauchen auf, trink vielleicht auch mal keinen Alkohol oder reduziere es zumindest so gut du kannst. Und passt deine Ernährung entsprechend an.
Verdammt, jetzt sind wir am Ende dieses Podcasts wieder bei genau dem gleichen Punkt rausgekommen, auf den wir immer wieder kommen. Es ist ja wie eine ständige Wiederholung und also fast wie so eine Predigt. Der größte Einfluss auf deine Gesundheit ist tatsächlich dein Lebensstil. So sieht's aus.
Wie langweilig. Mhm. Wir hören auf mit der Podcasterei, weil das Ergebnis ist eh immer dasselbe.
Ja, ich glaube auch, wir müssen uns ja jetzt mal was anderes überlegen, Corinna.
Lass uns dann doch mal über Lebensstil reden.
Ja, also ich glaube aber, das Thema ist einfach so wichtig, dass es einfach sich sehr, sehr lohnt, immer wieder aus den verschiedensten Perspektiven über die Sachen zu reden, weil mit manchen Themen holt man manche Menschen nicht ab, aber mit anderen schon. Und auch wenn das Ergebnis das gleiche ist, musst du dich ja mit den Ergebnissen identifizieren können. Das heißt, wenn du keine Need verspürst im ersten Moment, dann ist die Motivation von Menschen, etwas zu verändern, halt auch nicht gegeben. Ne, das ist nicht, also wieso, ich bin doch jetzt noch ganz schlank, was soll ich jetzt machen? Ist doch alles wunderbar. Und es ist ja auch okay, dass wir nicht die ganze Zeit in der Zukunft leben und denken, aber in 10 Jahren könnte ich ja quasi einen Herzinfarkt erleiden. Das ist ja auch gut, weil das mental schlecht wäre, das zu manifestieren. Das kann ich jetzt auch keinem empfehlen. Aber jetzt quasi sich anzuschauen, okay, auf welcher Ebene kann mir das eben was Positives bringen? Wo ist mein Pain Point? Und wie kann ich an diesen Pain Point rankommen? Macht Sinn und auch so banal es klingt, ihr werdet immer wieder das Thema Lebensstil finden.
Ja, ist doch schön, weil das kann man selber machen, da braucht man keinen Arzt dafür.
Genau, und die meisten Ärzte kennen sich mit Lebensstil ja auch gar nicht aus.
Ja, aber deshalb ist es so toll, dass es, ne, dass es solche Sachen gibt, auch wie jetzt die, ne, wie die Jenny, wie die Leute, die coachen, die das einfach ergänzen.
Absolut.
Und also ne, wir betonen das ja auch immer wieder, es geht gar nicht gegen was, sondern es geht eigentlich um ein Miteinander, um sich wirklich optimal zu ergänzen. Der eine kann das eine, der andere kann das andere. Und es ist einfach nur wichtig, dass man als derjenige, der Hilfe braucht oder sich wünscht in der Situation, sich die Leute ins Team holt, ne, um möglichst optimale Ergebnisse zu bekommen. Und also ich sage oft, ich bin für meine Kunden so eine Art Sparring-Partner in der Situation, ne, der ihnen halt auch vermittelt zwischen den einzelnen Welten und guckt, dass man für die einzelne individuelle Person das Beste rausholt. Und gerade zum Thema Schwangerschaft, aber das sehen wir ja auch bei Leuten, die krank sind, die Leute sind einfach verunsichert. Ne? Man weiß nicht mehr, was man machen soll. Das Internet ist voller Informationen. Und dann ist es einfach toll, jemanden an der Seite zu haben, der einem da ein bisschen Guidance gibt und das ein bisschen rationaler sieht und halt auch Erfahrungswerte vorweisen kann und das nicht zum ersten Mal macht. Deshalb, ich finde es total cool, was ihr da macht.
Also, liebe Jenny, ich würde sagen, also vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ganz toll. Wir würden total gerne auch deinen Kontakt verlinken, falls sich jemand jetzt natürlich angesprochen fühlt und sagt, ach, da möchte ich mich total gerne mal beraten oder begleiten lassen oder ja, mein Thema, dass die Leute, die Hörer dich auch finden können. Das fände ich toll. Und das war wieder super informativ. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir konnten ein paar Leute inspirieren und ermutigen oder also auch im Prinzip Mut teilen, dass man was machen kann, und zwar ganz schön viel, sodass ihr das Beste für euch persönlich rausholt und euch gesund fühlt. Genau, ja, vielen Dank. Danke, Nico.
Danke euch, schön, dass ich dabei sein durfte.
Wie immer wieder gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald.
Bis bald.
Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.